Jesus, wir ehren dich, wir preisen dich. Und wir haben gesungen, Christus ist hier und Gott allein sei die Ehre. Herr, und das wollen wir tun. Wir wollen daran glauben, dass du jetzt in den Wohnzimmern bist, dass du dort bist, wo wir sind, Herr. Wir glauben daran, dass du gerade jetzt wirksam bist und dass wir eine gute Entscheidung getroffen haben, dir zu folgen und zu sagen, ich folge dir, Jesus. Amen. Hey, so cool, dass du mit dabei bist. Ich sortiere mich gerade eben und mach alles an. Dann können wir hineinstarten in ein großartiges Thema. Ich hoffe, dass du heute echt mit Freude dabei bist, dass es dir Spaß macht, in diesem Gottesdienst mit dabei zu sein, dass Jesus dich segnet, dass er dir begegnet heute. Und ich glaube auch in der Zeit des Abendmahls, die wir miteinander haben werden und feiern werden, werden wir noch einmal besonders merken, wie die Gemeinschaft von Jesus Christus uns verändert. Ich finde es einfach so richtig schön, dass du dabei bist und wünsche dir eine starke Begegnung mit dem auferstandenen Christus. Ja, letzte Woche hat Ulrich gesagt, unsere Predigt ist eine Corona-freie Zone und ich hoffe, dass ich das heute auch schaffe, dass ich da einfach uns mal den Blick öffne für die anderen großartigen Dinge, die da sind. Aber du wirst merken, trotzdem hat es natürlich etwas mit dem Thema zu tun. Ich starte mal, indem ich 2 Monate zurückblende. Ich saß im Auto, es war abends spät. Ich glaube, ich bin vom Gottesdienst irgendwann abends zurückgefahren und habe im Radio eine Diskussion gehört. Und diese Diskussion ging darum, welche Versicherungen braucht man, wenn Sturm kommt? Und ich habe dann gehört, man braucht die Hausrat, man braucht die Gebäudeversicherung, eine Haftpflichtversicherung für das Auto oder beziehungsweise eine Kaskoversicherung fürs Auto und so weiter und so weiter. Und irgendwann im Laufe dieser Diskussion wurde mir klar, ach, in 3 Tagen soll ein Sturm kommen. Und dieser Sturm heißt Sabine. Ich habe dann in den Tagen, bis also diese 3 Tage rum waren, so viel von Sabine gehört, wie noch nie in meinem Leben zuvor. Und ich habe nur gedacht, was ist das für ein Sturm? Machen wir jetzt irgendwie den amerikanischen Staatenkonkurrenz da in Florida, da kommen ja diese riesen Hurricanes, kommt sowas jetzt über Deutschland hinweg? Und denn das ganze Thema Sabine war aus den Medien nicht mehr wegzudenken. Jeden Tag wurden neue Szenarien aufgezeichnet, was man tun soll, welcher Baum auf wohin fallen könnte und so weiter. Und ich bekam mit, dass eine große Verunsicherung in unserer Bevölkerung sichtbar wurde. Sogar die Schule fiel aus, die Züge wurden eingestellt, der Flugverkehr wurde eingestellt und ich habe mich gewundert. Wisst ihr, ich bin über 50 und ich war 20 Jahre lang bei der Feuerwehr. Und ich habe 50 Jahre lang Stürme miterlebt. Ich habe auch bei der Feuerwehr mitgeholfen bei Dingen, die weitaus größer waren und weitaus stärker waren als das, was wir da so präsentiert bekamen und was uns gesagt wurde. Das Medieninteresse, was aber da war, habe ich noch nie erlebt an so einem kleinen Sturm. Und dann kam ja der große Sabine-Tag und dann stellte sich raus, Sabine war Sabinchen. Die war noch gar nicht ausgewachsen und das war noch gar nicht so richtig irgendwas Großes. Und wir haben festgestellt, ach, die ganze Sorge war unbegründet und natürlich auch viele Menschen aus dem Wetterumfeld haben auch gesagt, sie hätten nicht verstanden, warum solche Maßnahmen überhaupt ergriffen worden wären. Aber sie sind ergriffen worden und die Situation war für uns alle so real. Sabine kommt, Sabine macht uns fertig. Angst und Verunsicherung hat sich breit gemacht. Auch wenn diese Angst unbegründet war, war sie für uns da und sie hat viele Menschen fest in ihre Hand genommen. Und das nennt man eine Angstdynamik. Wenn wir über Dinge sprechen, die uns so herausfordern, dann kommen vielleicht manchmal übertriebene, unnötige Warnungen und Warnungen vor Problemen, die vielleicht gar nicht so groß werden. Und da hat sich so ein neues Schlagwort herauskristallisiert, der nennt sich Alarmismus. Wir schlagen direkt voll Alarm, alle Sirenen tönen, alle Dinge gehen direkt auf Volldampf, egal was ist. Und ich möchte, bitte versteht mich richtig, hier jetzt erstmal keinen Bezug zu unserer aktuellen Situation herstellen, sondern nur einmal allgemein darüber sprechen. Und ich möchte hier nichts verniedlichen oder verharmlosen, sondern es geht einfach mal darum, wie Medien unterwegs sind und wie wir Dinge wahrnehmen, wie Dinge uns beeinflussen. Und selbst wenn wir diese Ängste nicht teilen und wenn wir es besser wissen, dann kommt doch irgendwie immer so ein bisschen, ja, sind wir jetzt zu oberflächlich? Sollten wir nicht doch ein bisschen mehr Angst haben? Sollten wir uns nicht doch ein wenig mehr darauf einstellen? Und wir werden dann mitgerissen mit dieser Angst. Und da hat sich in der Welt so ein Begriff gebildet, German Angst. Deutsche Angst. Ja, die Deutschen haben angeblich vor allem Angst. Aber ich habe mal nachgeschaut, das ist in Wirklichkeit gar nicht so. Wir haben nicht mehr oder weniger Angst als die anderen Europäer. Aber der Begriff ist irgendwo in dieser Welt unterwegs. Und eins ist klar, wenn du Angst hast, bist du unsicher. Angst sorgt immer für Unsicherheit. Und eigentlich ist Angst eine gute Sache. Wir haben Angst, damit wir in bestimmten Situationen richtig reagieren. Denn sobald du Angst hast, werden deine Sinne geschärft, alles wird fokussiert auf eine bestimmte Sache, Körperkraft wird aktiviert und gewisse Schutz- und Überlebensmechanismen werden bei uns in Gang gesetzt. Und das ist ja ganz einfach, Flucht oder Kampf, ja? Flight or fight, das ist die Frage, die sich bei unserer Angst dann stellt, ist der Aufwand für den Kampf zu groß, dann ergreifen wir lieber die Flucht. Das ist das, was Angst bei uns bewirken kann. Und diese Aufgabe kann die Angst aber nur erfüllen, wenn wir weder zu viel noch zu wenig Angst haben. Und da habe ich im Moment ein Problem, dass wir eher zu viel Angst gemacht bekommen und die realen Gefahren überschätzt werden und wir dadurch blockiert werden im Handeln. Wenn du zu viel Angst hast, wirst du blockiert. Wenn du zu wenig Angst hast, übersiehst du die Risiken und die Gefahren. Und deshalb hat schon der Andrew Jackson, der good old Andrew Jackson, der 7. Präsident der USA, gesagt, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Ich habe nämlich mal gesucht, wer hat eigentlich dieses Zitat in die Welt gebracht? Ich habe es in der Bibel nicht so gefunden. In der Bibel finden wir ähnliche Dinge, aber Angst ist ein schlechter Ratgeber. Und einer der modernen Schriftsteller, Sebastian Fitzek, hat folgende Sache gesagt. Angst ist ein schlecht dressierter Kampfhund, den man nicht an der Leine halten kann, wenn er Blut wittert. Wow! Und darum möchte ich dich heute fragen, wie ist deine Angststrategie? Darum geht's. Wir leben in einer Zeit, wo wir besorgt sind, wo wir Angst haben. Und ich möchte dich fragen, wie ist deine Strategie? Einmal hinterfragen, wie du damit umgehst und dass wir gemeinsam einen Weg finden aus dieser Angst heraus. Und ich darf schon mal was vorwegnehmen, es hat was mit Gott zu tun. Definitiv. Sonst werde ich heute vorne nicht stehen. Es hat etwas mit Gott zu tun und zwar sehr viel sogar. Klar ist aber, dass Angst und Ängste ja allgegenwärtig sind und sicherlich hast du in deinem Leben schon diverse Ängste und Befürchtungen erlebt. Also ich weiß das. Es gibt so eine Liste von Ängsten und ich habe mir die mal durchgeschaut und als erstes ist mir aufgefallen, Angst vor Dunkelheit. Gerade wenn du Kind bist, hat die Dunkelheit etwas sehr, sehr Bedrohliches und sie macht Angst und jeder Schatten, der da ist, ist irgendwie eine komische Person, ein schlechter Mensch oder irgendwas, ein Geist oder was auch immer. Auf jeden Fall habe ich als Kind schon sehr viel Angst auch in Dunkelheit erlebt. Aber dann gibt es Angst vor Hunden, Angst vor Blitz und Donner, Angst vor dem Zahnarzt. Ja, ich weiß nicht, da kannst du demnächst auch kommen und sagen, Herr Doktor, ich leide unter Dentophobie. Das ist also der Fachbegriff dafür, wenn du Angst vor dem Zahnarzt hast. Prüfungsangst, Angst vor Entscheidungen zu treffen, Angst vor Armut, Angst, keinen Lebenspartner zu finden, Angst vor Spinnen. Egal wie begründet oder wie unbegründet sie sind da. Angst vor Flugzeugen oder vor überhaupt vor dem Fliegen. Klaustrophobie. Menschen gehen nicht in einen Aufzug rein, weil ihnen das zu eng ist. Und sie gehen lieber die vielen, vielen Treppenstufen. Ich meine, es ist durchaus gesund, aber ich war auch in Ländern, da hast du Hochhäuser, die sind so hoch, da schaffst du es gar nicht, wirklich richtig hochzukommen, ohne total nass geschwitzt zu sein. Also da ist der Aufzug tatsächlich schon was Gutes. Angst, ausgelacht zu werden. Angst vor Erfolg, vor Misserfolg. Angst vor Veränderungen. Angst, etwas zu verpassen. Oder, was wir gerade jetzt erleben, Berührungsangst. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir wollen uns nicht mehr berühren. Und das hat ja Gründe, dass wir uns nicht berühren wollen. Wir haben echt Sorge, uns zu infizieren. Ich habe jetzt mehr so ein paar oberflächliche Ängste aufgeführt. Ich werde gleich noch mal ein paar tiefergehende bringen. Aber da sind auch lustige Ängste. Und ich finde, eine Predigt sollte auch immer was Lustiges haben. Deswegen erzähle ich euch einfach mal was von meiner Frau und mir. Wir zwei haben nämlich auch lustige Dinge. Wir haben verrückte Ängste. Also meine Frau hat eine sogenannte Knopfphobie. Das heißt, sie mag keine Knöpfe, überhaupt keine Knöpfe. Diese runden Dinger fand sie als Kind schon blöd und hat dann mit der Schere, ja, mit der Bastelschere schon immer Knöpfe abgeschnitten, die irgendwo dran waren. Und dann werden die nicht aufgesammelt, sondern mit dem Staubsauger weggesaugt, damit sie auch aus dieser Welt sind. Ja, ich habe diese Frau geheiratet, ohne zu wissen, dass sie eine Knopfphobie hat. Und dann liegst du mit ihr im Bett und auf einmal hörst du plopp. Was ist passiert? Unten an der Bettdecke sind Knöpfe. Und dann kann man die mit, wenn man die zwischen zwei Zehen nimmt und lang genug dran rummacht, kann man die absprengen. Und die werden dann natürlich auch nicht wieder angenäht, sondern du hast dann so eine wabbelige Bettdecke da unten irgendwann. Das kann eine Knopfphobie alles mit dem machen. Aber alles ist gut. Also wir leben noch, wir sind viele, viele Jahre verheiratet. Wir haben da uns arrangiert. Inzwischen gibt es auch so Bettdecken mit Reißverschlüssen. Da haben wir das Problem nicht mehr. Aber es ist wirklich kein Problem. Trotzdem ist diese Angst real und sie bestimmt in einer gewissen Weise unser Leben. Ja, bei mir ist das zum Beispiel die Höhenangst, die mich ein wenig bewegt. Ich habe die Bilder gar nicht reingetan, ne? Ach, ist das schade. Okay, sehr, sehr schade. Ich habe nämlich ein Foto gemacht vom Eiffelturm. Der Eiffelturm ist 324 Meter hoch und hat 3 Etagen. Und ich habe echt so ein cooles Foto rausgesucht. Leider habe ich es vergessen, in die Präsentation zu tun. Stellt euch also vor, da sind 4 solche Stützen, auf denen der steht. Und in jedem ist ein Aufzug, der nach oben fährt, bis zur ersten Plattform. Dann fährt ein weiterer Aufzug bis zur zweiten Plattform und dann ein weiterer bis zur dritten Plattform. Ich war mal vor vielen Jahren in Paris und habe gedacht, also beruflich dort, und dann habe ich gedacht, eigentlich müsste man mal auf den Eiffelturm, weil das ist so ein Mega-Wahrzeichen. Ich habe eine Karte gekauft und die waren nicht ganz billig, also das war eher teuer. Und habe mich natürlich auch gefragt, werde ich das aushalten, da hochzugehen? Ja, ich bin dann hochgefahren mit dem Aufzug, 57 Meter. Ne? Das ist also nicht 300 Meter, sondern 57 Meter. Dann steigst du aus und vor dir ist wirklich ein sehr, sehr breiter Gang. Es ist eine richtig dicke Wand, auch die ist sehr hoch. Also da kann man auch nicht drüber klettern. Da ist also auch, kannst auch nicht runterfallen. Da kann gar nichts passieren. Ich bin auf dem Aufzug ausgestiegen, habe mich ganz nah an die Wand hinten gestellt, die ganz weit weg war. Um hier rum hing ein Fotoapparat. Ich sah aus wie ein richtiger Tourist und den habe ich festgehalten. Denn der könnte über die Brüstung fallen. Ich habe geschwitzt, als würde ich irgendwo am Matterhorn an einem Seil hängen und wüsste und würde hin und her baumeln und habe gedacht, ich stürze jeden Moment ab. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und das war eine Riesenplattform. Da gingen Leute, da spielten Kinder, da war alles in Ordnung. Du weißt, es kann nichts passieren. und trotzdem ist diese Angst da. Ich habe bestimmt 20 Minuten gebraucht, bis ich dann angefangen habe, mal da rumzugehen, mal so vorsichtig darunter zu gucken. Und irgendwie im Laufe des Tages habe ich es tatsächlich bis ganz oben geschafft. Aber das war wahrscheinlich auch nur, weil es so teuer war. Sonst wäre ich irgendwann wieder umgekehrt und hätte gesagt, nee, lass mal lieber stecken. Die Belohnung oben war eine traumhafte Aussicht. Ja, und viele Menschen haben das genossen und deswegen fährt man da hoch. War meine Furcht jetzt begründet? Also, ich habe in den letzten Jahren nicht gehört, dass irgendwer dort weder von der ersten Plattform noch sonst von irgendeiner Plattform aus Versehen mal runtergefallen wäre. Klar, es gibt Menschen, die nutzen solche Bauwerke, um sich selber runterzustürzen, aber von denen reden wir nicht. Das kannst du überall. Aber da ist niemand runtergefallen. Das Ding ist nicht eingestürzt. Also die Angst ist komplett unbegründet. Und doch hat sie mein Leben, ja, sie hat mich in Angst und Schrecken versetzt, mir Schweißausbrüche gegeben. Und trotzdem sind es so lachhafte Dinge, die unser Leben beeinflussen. Damit wir vielleicht auch nochmal einen kurzen Moment nochmal lachen können. Ich habe gedacht, was gibt es da für Ängste? Die Angst vor der Farbe Gelb. Gelb. Also bitte nicht mehr auf Gelb gucken, weil das macht mir Angst. Wenn du zuhörst und du hast Angst, also es ist so, es klingt einfach so lustig für die anderen. Und ich habe ja auch von mir erzählt, von der Höhenangst. Und es ist einfach Banane. Ja? Also es ist nicht begründet und trotzdem ist es für denjenigen, der da drin ist, real. Ich will dich nicht irgendwie runtersetzen, wenn ich darüber jetzt lache. Du darfst auch gerne über meine Höhenangst lachen. Ich weiß, dass es real ist, aber unbegründet. Eine sehr interessante Angst, von Enten beobachtet zu werden. Wirklich, die gibt es und die hat auch einen Fachbegriff. Ich muss mal gucken, ob ich den zusammenbekomme. Anatidaephobie, genau, Anatidaephobie. Das ist die Angst, von Enten beobachtet zu werden. Also, falls du das hast. Und dann gibt es noch eine Angst, dass die Erdnussbutter am Gaumen kleben bleibt. Also es gibt noch mehr lustige Sachen. Guckt einfach mal nach. Es gibt verrückte Sachen und wir haben Angst. Aber eine Angst ist sicherlich gerade jetzt real. Und wir haben reale Ängste, nämlich die Angst, uns anzustecken. Wir haben die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen. Gerade eine aktuelle Umfrage, 47% aller Deutschen machen sich mehr Sorgen über die wirtschaftlichen Folgen als über gesundheitliche Folgen. Und ich wage zu prognostizieren, diese Angst wird weiter steigen. Diese Anzahl wird weiter steigen. Die Angst vor Arbeitslosigkeit, vor Insolvenz, vor Verlust, vor Bedeutungslosigkeit, wenn ich meine Arbeit verloren habe. Die Angst vor Einsamkeit ist gerade jetzt sehr, sehr groß. Ich las einen Artikel von einer Frau, die eh schon Sorge hat, alleine zu leben und sagt, und jetzt werde ich verdonnert dazu, alleine zu leben und es macht mir Panik. Ich sitze zu Hause und ich schreie die Wände an, ich klopfe auf die Wände ein, ich habe Angst. Ich habe richtig Angst. Und Menschen haben am Ende Angst zu sterben. Hey, fast jeder Mensch, glaube ich, hat Angst vor dem Tod und Angst vor dem Jenseits. Und diese Ängste können größer sein oder kleiner sein. Sie beginnen mit Unsicherheit, dann kommen vielleicht Zwänge, so wie mit den Knöpfen oder wie ich die Kamera festgehalten habe. Dann kommt Panik, Schockstarre und vielleicht wirst du sogar krank, weil du Angst hast. Du wirst richtig krank. Und ich hatte mal ein Erlebnis, das möchte ich auch mit euch teilen, das hat mich so geschockt. Das hat mir gezeigt, wie wenig Vertrauen ich habe. Denn wenn ich Angst habe, dann ist jedes Vertrauen weg. Dann ist alles weg. Also um das kurz zu machen, Gott hat sehr deutlich mal zu mir gesprochen. Also wenn du das noch nicht kennst, aber wirklich, Gott kann reden, Gott hat einen Mund, Gott kann uns Dinge mitteilen, dass ich meinen Beruf aufgeben werde und ja in eine andere Berufung hineinkomme. Und in 3 Monaten, wo das real war für mich, habe ich so viel Angst gehabt, so viel Angst erlebt. Die Gedanken kreisten darum, was wird sein? Wie werden wir versorgt sein? Und mein Gott, der vorher so groß war, war auf einmal so klein mit Hut. So klein mit Hut. Da, wo ich vorher gepredigt habe, Gott versorgt dich, habe ich selber nicht mehr geglaubt. Und ich merkte, ich bin in einer Glaubenskrise, in einer Vertrauenskrise. Angst führt uns immer in eine Vertrauenskrise. Das ist die größte Folge von Angst. Wir vertrauen nicht mehr. Ja, wenn du Angst hast, dass dein Partner fremd geht oder sonst irgendetwas, vertraust du ihm nicht. Das ist so. Wir haben eine Vertrauenskrise und auch zu Gott können wir Vertrauenskrisen haben. Und ich habe dann nachts wach gelegen. Das ist auch eine Folge der Angst. Du bist auf einmal nachts wach. Die Gedanken kreisen nur um diese Dinge. Und Gott, der vorher so groß war, wird klein und das Problem, was vielleicht vorher gar nicht da war, von dem du noch niemals was gewusst hast, ist auf einmal da. Und es dreht sich immer wieder um diese Ängste. Und in diesem Augenblick bestimmen die Ängste unser Handeln und unser Denken. Und diese kommen nicht, das ist so, weißt du, manchmal stehen Leute vor der Tür und wollen dir irgendwas verkaufen. Die hast du nicht bestellt, du hast sie nicht erwartet, aber sie stehen vor der Tür und sie sind lästig. Und die Angst ist sogar noch mehr, sie ist wie ein Einbrecher, die versucht einzubrechen in dein Haus, in deine Gedankenwelt und ist der ungebetenste Gast, den du haben willst. Das ist die Folge von Angst. Und was sagt Gott zu unserer Angst? Und ich möchte ja nicht so viel über diese anderen Dinge reden, sondern darüber reden, was hat das jetzt mit Gott zu tun? Was sagt Gott? Jesus Christus selber sagt in Johannes 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Angst, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt besiegt. Gott versteht uns gut. Er weiß, dass wir Angst haben, dass wir Ängste haben. Und Jesus hatte auch Ängste und Furcht an manchen Stellen. Zum Beispiel an dem Tag, bevor er gekreuzigt wurde. Wir kommen auf Karfreitag zu. An dem Tag vor Karfreitag, an dem Tag, bevor er an das Kreuz genagelt wurde, hatte er Angst und sagt, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesus sagt zu einem Mann, der sich Sorgen gemacht hat. Er ging über die Worte der Leute hinweg und sagte zu Jairus, hab keine Angst, glaube nur. Furcht ist immer die Abwesenheit von Vertrauen. Furcht, das sind diese Gegensätze. Angst und Vertrauen. Glaube kannst du auch 1:1 mit Vertrauen übersetzen. Da, wo keine Vertrauensbeziehung existiert, da ist viel Raum für Angst. Und da, wo eine Vertrauensbeziehung existiert, ist wenig Raum für Angst. Und Jesus ließ sich wenig Raum für Angst und er wollte auch, dass die Leute, die ihm umgaben, wenig Raum für Angst haben und sagen, ich vertraue dem Vater. Und er will uns unser verloren gegangenes Vertrauen zurückgeben. Das möchte Gott tun. Weißt du, gerade wenn du jetzt in einer Situation bist, wo du niemandem mehr vertraust, wo du die Zukunft düster siehst, wo du vielleicht verzweifelt bist, in diesen verzweifelten Moment hinein möchte Gott dir neues Vertrauen geben. Er möchte dir deine Angst nehmen und dir ein tiefes inneres Vertrauen geben. Bei mir war das so, dass ich nach 3 Monaten Gebet und Ringen mit Gott und schlaflosen Nächten eines Morgens aufgewacht bin und ich wusste es so fest in mir drin, Gott wird es tun, Jesus wird es tun. Der, der mich berufen hat, der wird mir helfen. Und das war der Moment, wo meine Angst keinen Raum mehr hatte, wo das Vertrauen zurückgekehrt ist, wo meine Glaubenskrise beendet war und mich auf einen nächsten Level gebracht hat. Jede Glaubenskrise hat das Potenzial, dich auf den nächsten Level zu bringen, dich nicht runterzuziehen, sondern dein Vertrauen zu stärken. Und wenn du gerade in einer Vertrauenskrise zu Gott bist und sagst, warum lässt Gott das alles zu? Gerade in diesem Moment will er näher zu dir. Er will dich an die Hand nehmen, so wie ein Vater. Wir haben dieses Bild vielleicht eingeblendet und dort kannst du sehen, der Vater nimmt dich an die Hand. Angst trennt uns von ihm und trennt uns von den Möglichkeiten des Vaters. Und Jesus ist gekommen, um uns zum Vater zurückzubringen. Das ist sein einziger Auftrag, die Verlorenen zu suchen, die Ängstlichen zu suchen, die, die in Sünde und Schuld leben, zu suchen und sie zu retten, ihnen zu helfen, ihnen Frieden zu geben, ihnen ewiges Leben zu schenken. Deswegen ist Jesus gekommen. Er ist am Kreuz gestorben, um unsere Angst zu besiegen, um unsere Trennung von Gott zu besiegen und uns ganz nah zum Vater zu bringen, damit wir wirklich diese Beziehung haben, dass wir an der Hand des Vaters gehen. Und wie gut ist das manchmal, wenn kleine Kinder kommt ein großer Hund oder so, dann drücken sie sich ganz nah an den Vater und gehen vorbei und wissen, der Papa ist da, der sorgt für mich, der hilft mir. Und wir haben einen noch viel größeren Vater im Himmel, als der hier auf dieser Welt ist. Und das ist Realität und keine Einbildung. Davon kann ich bezeugen und sprechen, dass ich diesen Vater, dass ich diesen Jesus, dass ich diese Kraft Gottes erlebt habe. Und dass das nicht nur eine Einbildung in meinem Kopf ist, sondern ein tiefer innerer Friede, eine tiefe innere Überzeugung, die übernatürlich ist und die mir von Gott geschenkt ist und die er auch dir schenken will. Und die Bibel nennt das ewiges Leben. Dass wir neu werden, dass wir Kinder Gottes werden und alle mit unserem Vater im Himmel spazieren gehen. Durch Corona, durch andere Zeiten, vielleicht werden wir noch ganz andere Dinge erleben. Unsere Eltern und Großeltern haben den Zweiten Weltkrieg erlebt, manche sogar noch den Ersten Weltkrieg. Und sie können immer wieder bezeugen, Gott war mit uns. Und deswegen möchte ich dir eins sagen. Wie groß Gott für dich ist, ist immer eine Frage der Perspektive. Ein kleiner Junge fragte seinen Vater, als er im Flugzeug da oben am Himmel sagte, Papa, wie groß sind eigentlich die Flugzeuge? Und wenn du sie so anguckst, dann kannst du sie vielleicht gerade mit deinem Auge sehen, wenn sie da oben fliegen. Und ist der Vater mit dem Jungen zu einem Flugplatz gegangen und sie haben sich die Flugzeuge angeschaut und der Junge schaute so nach oben und hat gesagt, boah, die sind riesig. Und dann antwortet der Vater, die Größe des Flugzeuges ist eine Frage der Entfernung. Und die Größe deines Vertrauens zu Gott ist eine Frage der Entfernung von ihm. Wie nah oder wie entfernt bist du von Jesus? Und das will Gott uns so mitgeben, auch heute Morgen. Das möchte er dir mitgeben. Er möchte dich trösten in dieser Situation, dir Kraft geben und sagen, wie es in Römer 8 heißt, ab Vers 37, trotz all dem, tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch Christus, der uns geliebt hat. Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen in der Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns vor der Liebe Gottes trennen. Also, alles, was kommt, alles, was auch in den nächsten Monaten und Jahren über uns hereinkommt und mag es noch so schwierig und herausfordernd sein, kann dich nicht trennen von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Und das will Gott uns zurufen. Und während wir hoch über dem Himmel oder befinden uns in den Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Jesus Christus, unserem Herrn, erschienen ist. Was für ein gewaltiges Wort. Und die Frage ist, wie gehst du mit deiner Angst um? Womit du dich füllst, das wird dein Leben bestimmen. Wenn du dich gerade füllst nur mit den Nachrichten und den negativen Dingen, da musst du dich nicht wundern, dass du voller Angst bist. Wie viel liest du in deiner Bibel? Wie viel hörst du gute, ermutigende Dinge? Die Nachrichten werden Sorgen und Befürchtungen wecken. Und das Wort Gottes wird in uns Zuversicht, Trost, Vertrauen wecken. Das übernatürliche Wirken Gottes. Weil das Wort Gottes selber, die Bibel selber, übernatürlich ist. Und in dieser Bibel lesen wir 366 Mal, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, hab keine Angst. Ich bin bei dir. Und das Alte Testament gibt uns so eine Art Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie wir eine Strategie entwickeln können, die so hilfreich ist. Einer der bekanntesten Psalmen ist der Psalm 23. Und da heißt es, der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Hier ist eine Beziehung. Jemand sagt, ich bin in der Herde Gottes und mein Hirte ist nicht irgendwer, nicht die Angst, nicht XY, es ist Gott selber. Es ist Jesus, der ist mein Hirte. Er ist der gute Hirte, der sein Leben für mich gelassen hat, der für mich gestorben ist und der will, dass ich lebe. Und weil er will, dass ich lebe, deshalb leide ich keinen Mangel. Das ist eine wichtige Voraussetzung für alles, was danach kommt, diese Beziehung zu haben. Christsein hat nichts mit Kirchgang zu tun, hat nichts damit zu tun, wie oft du in deiner Bibel liest, wie viel du spendest, wie oft du zur Beichte gehst oder was auch immer du tust, wie viele gute Taten du tust. Christsein hat etwas mit deiner Beziehung zu tun. Christsein hat immer etwas mit Beziehung zu Gott und Beziehung zu Menschen zu tun. Wenn du ein Christ bist, jemand, der zu Jesus gehört, dann gehörst du Gott, dann hast du eine Beziehung zu ihm, du bist in seiner Familie und du hast eine Beziehung zu den Menschen, zu den Geschwistern und zu den Menschen darum herum, weil Gott will, dass wir auch Beziehungen zu Menschen haben. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Hey, wie großartig. Wäre das nicht etwas jetzt, gerade in diesem Moment, zu sagen, so und jetzt so eine Wasserstelle, die meine Seele füllt, die mein Inneres füllt, wo ich ausruhen kann, wo ich zur Ruhe kommen kann, wo meine Gedanken nicht mehr weiterkreisen, sondern wo sie sich ausrichten auf den Hirten. Und ich sehe den Hirten dort an der Seite. Ich bin hier mit den anderen Schäfchen zusammen. Und wir haben unsere grüne Wiese, wir haben unser frisches Wasser und das füllt mich. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. So viele von uns wissen nicht, wie es weitergehen wird. Beruflich, vielleicht auch familiär, vielleicht führt auch gerade diese Situation der Enge zu Hause zu Katastrophen in deiner Beziehung. Und du sagst, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, wie es gehen soll. Er stärkt mich. Er erfrischt mich und er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Welch eine großartige Strategie, damit umzugehen. Zu sagen, Gott, stärke du mich, führe du mich, erfrische du mich, gib du mir die Dinge, die ich brauche, zeige mir deine Wege. Und selbst, geht es dann weiter in Vers 4, selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo die Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Und wenn ich jetzt durch so ein Tal gehe, jemand hat mal gesagt, wo wächst eigentlich das grünste Gras? Wo sind die höchsten Bäume? Wo sind die besten Früchte? Ganz oben auf dem Berg, so 3.000, 4.000 Meter hoch? Oder in den Tälern? Und wenn du jetzt von dem Berg in die Täler kommst, da wird es erstmal dunkel. Aber da ist das Essen. Da ist unser Gott, der auf uns wartet und sagt, hey, ich führe dich da durch diese Dunkelheit. Da wächst alles und dann hast du genügend Kraft, um wieder den Aufstieg zu schaffen, um wieder nach oben zu kommen, dann von oben die Aussicht zu genießen. Da wirst du gestärkt. Dort ist der Hirte bei dir, der dafür sorgt, dass es dir gut geht. Und dann geht es ja weiter. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch. Selbst vor den Augen meiner Feinde. Und du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren und füllst meinen Becher zum Überfließen. Hey, Gott ist nicht geizig. Das möchte ich dir mal sagen. Gott gönnt dir etwas. Gott möchte, dass du Leben hast und Leben im Überfluss. Jesus Christus sagt, ich bin das Leben. Und ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und dieses Leben im Überfluss habt. Dieser Psalm 23 spricht von einem guten Hirten. Und dieser gute Hirte ist Jesus Christus. Der möchte der gute Hirte deines Lebens sein. Er will dich navigieren jetzt durch diese Schwierigkeiten, durch die Täler, durch die Herausforderungen. Er will dich satt machen, er will deine Seele erfrischen und er will dich zu einem anderen Menschen machen, dass du verändert bist, ohne Schuld und ohne Sünde, ohne schlechtes Gewissen gehst, sondern du weißt, mein Becher ist gefüllt, mein Leben ist gefüllt zum Überfließen. Und nur Güte und Gnade werden mich umgeben, alle Tage meines Lebens. Und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Und da sehen wir einen Gott, der eine Beziehung haben will mit dir, nicht nur auf Zeit. Der lässt sich nicht mehr von dir scheiden, sondern er sagt, du gehörst mir für alle Zeit. Gott will dich. Er will dich. Und es gibt noch eine gute Strategie. ich nenne sie mal die Sorgenwegwerfmaschine. Ja, wir haben so viele Sorgen und wir brauchen eine Wegwerfmaschine, die das ganze Zeug mal entsorgt. Nicht, dass wir die Augen verschließen vor den Dingen. Nee, wir sehen schon, was Sache ist. Aber manchmal können wir die Probleme nicht mehr lösen. Manchmal sind sie einfach so, dass wir sagen, Gott, und jetzt gebe ich es in deine Hand. Und das will er. 1. Petrus 5, Vers 7, ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. So heißt es in Hoffnung für alle Übersetzung. Ladet eure Sorgen ab, ne? Dann machst du die Schubkarre voll, fährst sie dahin, sagst Gott, hier sind meine Sorgen, viel Spaß damit, ich bin da mal weg. Und das darfst du. Überlasst eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft, neues Leben. Überlassen heißt ja auch, bitte sehr, da hast du es, ich überlasse es dir, ich will es nicht mehr. Und der Luther, der hat das ganz drastisch gesagt, er hat gesagt, nimm deine Sorgen und schmeiß sie auf Gott. Ne? Halt dich am Schmeißen, ne? Nimm die Wegwerfmaschine, leg immer deine Sorgen da rein und wusch und nicht mehr wiederholen, sondern die bleiben bei ihm. Und das gibt uns die Möglichkeit, wenn wir die Sorgen abgeladen haben. Stell dir mal vor, der ganze Rucksack, der ganze Prödel, den wir so mit uns rumgetragen haben, der ist nicht mehr da. Wir können frei gehen, wir können auf einmal Frieden haben. Wir können auf einmal die Dinge aus einer anderen Perspektive sehen. Wir können von Gott getröstet werden und glauben, dass Gott sagt, ja, ich habe das im Griff. Glaubt mal, dass ich Bescheid weiß über Corona und über die Dinge. Das überrascht mich jetzt nicht. Da sitzt jetzt nicht Gott im Himmel und sagt, Jesus, was machen wir jetzt? Oh weh, da ist jetzt ein Virus, da haben wir ja gar nicht mit gerechnet. Oh oh, Gott weiß das schon alles. Und er hat einen guten Plan und er will, dass du deine Sorgen auf ihn wirfst. Und er wird sich um dich kümmern, so wie wir es im Psalm 23 gehört haben. Und wenn wir das tun, dann haben wir die Möglichkeit, auch andere zu trösten. Und das möchte ich dir auch weitergeben. Es gibt so viele Menschen, die haben von diesem Gott noch nichts gehört. Die wissen nichts von Jesus. Die wissen nichts von Erlösung. Die wissen nichts davon, dass man seine Sorgen loswerden kann. Die wissen nichts davon, dass man keine Angst haben muss. Du musst keine Angst haben. Auch wenn die Situation beängstigend ist, wenn die Situation ernst ist, kannst du glauben und vertrauen. Fürchte dich nicht, glaube nur. Und im Jesaja 48 in Vers 17 heißt es, so spricht der Herr, euer Erlöser, der heilige Gott Israels. Ich bin der Herr, euer Gott. Ich lehre euch, was gut für euch ist und zeige euch den Weg, den ihr gehen sollt. Ach, hättet ihr doch meine Gebote befolgt, dann wäre euer Friede wie ein Strom, der nie versiegt, und euer Glück würde sich ausbreiten wie die Meereswellen. Und so möchte ich sein. Ich möchte so ein Mensch sein, auch in dieser Zeit, der darauf hört, was sind Gottes Wege, der Gottes Gebote befolgt und der ein Leben hat, aus dem Frieden herauskommt wie ein Strom. Dass andere davon benetzt werden, andere von diesem Frieden erfasst werden und sagen, hey Michael, du hast ja keine Angst. Mir ist das aufgefallen, auch in beruflichen Krisensituationen, dass ich dann oft mich hingesetzt habe, habe gebetet und habe gesagt, Herr, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Es sind so Herausforderungen da, vielleicht für diejenigen, die das nicht wissen, ich habe auch mal was Richtiges gelernt, also nicht nur Pastor in Anführungsstrichen und war mal 20 Jahre in einem großen Unternehmen und musste auch richtig arbeiten. Jetzt muss man ja nur sonntags morgens arbeiten als Pastor, das ist ganz, ganz gemütlich und bequem, aber da war es ein bisschen anstrengender. Aber dann haben Leute gesagt, hey Michael oder Herr Becker, Sie sind so ruhig, was ist los? Man sieht ja, wenn Leute Angst haben, du riechst auch manchmal den Angstschweiß von Menschen. Du spürst die Atmosphäre der Angst. Und die sagen, sie sind so anders. Und dann bist du direkt beim Thema und kannst sagen, ja, es liegt im Moment nicht daran, dass ich mich selbst überschätze und glaube, wir kriegen das alles irgendwie schon hin, sondern ich weiß, wir werden es schaffen, weil wir jemanden an unserer Seite haben, der es schafft. Und das ist ein Unterschied. Und diesen Frieden und diese gute Botschaft weiterzugeben. Deshalb sind wir da, deshalb machen wir hier Livestream, deshalb feiern wir Gottesdienste und ich möchte einen letzten Vers lesen und dann dürft auch ihr schon einfach kommen und wir wollen dann noch einen Song singen nach dieser Predigt und dann in das Abendmahl übergehen. Ihr dürft auch gerne schon eure Dinge dann holen, die ihr vielleicht braucht, um Abendmahl zu feiern. Im Philipper heißt es, macht euch keine Sorgen, Philipper 4, Vers 6. Macht euch keine Sorgen. Das heißt, wir machen uns die Sorgen selber. Ja, die Sorgen kommen und wir machen uns die selber. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Das ist wieder diese Verbindung. Ich bin an seiner Hand, ich werfe meine Sorgen auf ihm. Ich sage, Papa, hier sind meine Sorgen, bitte nimm sie. Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Egal, was du jetzt, wo du steckst, bete zu Gott. Und Gottes Frieden wird kommen, der höher ist als unser Verstand, der höher ist als das, was logisch ist und das, was vielleicht normalerweise so passieren würde. Und ich möchte dich ermutigen, möchte dir Mut machen, diesen Jesus zu suchen, sich in seine Herde hineinzubegeben. Ihr dürft einfach jetzt diese ganze Gnade und diese ganze Kraft, die vom Himmel kommt, dieser Friede, der vom Himmel kommt, die dürft ihr nehmen. Ihr dürft sie für euch in Anspruch nehmen, sagen, Gott, komm in mein Leben. Mach du das neu, was kaputt ist, das, was ängstlich ist. Wasche das sauber, was dreckig ist in mir. Das ist das, was Jesus getan hat. Heile das, was kaputt ist in mir, in meiner Seele, in meinem Körper. All das will Gott tun. Und er will dir diesen inneren Frieden geben. Und wenn ich eins schätze, seitdem ich Jesus nachfolge, ist es, dass ich inneren Frieden gefunden habe. Das ist für mich das größte Geschenk des Christseins, Frieden zu haben mit Gott, mit Menschen, mit Situationen, mich zu versöhnen, mit Situationen, mit Menschen, die vielleicht es nicht gut mit mir meinen. Und diesen Frieden zu haben, diesen Frieden auszustrahlen und dieser Friede, der leitet mich. Und nicht mehr die Angst, sondern der Friede Gottes. Und ich würde gerne für dich beten zu Hause, für uns alle beten, für die ganze Gemeinde beten und für alle, die sagen, ich gehöre noch gar nicht zur Gemeinde, dass dieser Friede uns jetzt ergreift, dieser Friede uns in den nächsten Tagen und Wochen ein echter Begleiter ist und wir diesen Frieden Gottes nicht nur so an die Hand nehmen, sondern in unserem Herzen tragen, dass dieser Friede Gottes ganz tief in uns drin ist. Danke, Jesus, für jeden, der heute zuschaut, der vielleicht auch später nochmal einschaltet und diese Predigt hört. Und ich danke dir, dass du redest, dass du hineinwirkst in jede Situation, dass du uns siehst, du verstehst uns, du verstehst unsere Ängste, du kannst mitfühlen, aber du sagst, so muss es nicht bleiben. Und ich bitte dich, Herr, dass alle die, die jetzt in Angst sind, deinen Frieden erleben. Dass alle die, die krank sind, deine Heilung erleben. Dass diejenigen, die sagen, ich muss eine Entscheidung treffen, ich will diesen Jesus kennenlernen, dass sie dich finden, Herr. Dass sie Erlösung finden, dass sie wiedergeboren werden, dass sie neue Menschen werden durch deinen Geist. Danke, Jesus. Danke, dass du uns begleitest in diesen Tagen, in diesen Wochen, und vielleicht auch Jahren, die vor uns liegen und alle schweren Situationen siehst, uns durch diese Täler hindurchführst und mit deiner Güte, mit deinem Segen, mit deinem frischen Wasser, mit deinem grünen Gras beschenkst. In Jesu Namen. Amen. Und wenn du Kontakt möchtest und sagst, ich möchte gerne, dass ihr auch konkret für mich betet und ich möchte meine Entscheidung festmachen, dann schreib uns einfach per E-Mail oder über das Kontaktformular. Wir freuen uns riesig. Gott segne dich.